Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Nickewöhner. Wir wollen uns heute wieder mit dem seligen Papst Johannes Paul II. Beschäftigen. Wir haben in der ersten Sendung vor 3 Wochen über seine Prägungen in der polnischen Heimat gesprochen und über den Beginn seines Pontifikats. Heute konzentrieren wir uns auf einzelne Aspekte seines Wirkens. Die Fragen beantworten wird uns wieder der Historiker und Buchautor Michael Hesemann. Herr Hesemann, Sie sagten in der vergangenen Sendung, dass die Polen durch ihren Papst die Angst verloren vor dem kommunistischen Regime. Und das belegt auch eine Zahl. Die staatsunabhängige Gewerkschaft Solidarność wuchs immer mehr und hatte dann Anfang der 80er Jahre einen Höchststand von fast 10 Millionen Mitgliedern. Und das Regime reagierte darauf mit zunehmender Gewalt, so dass dann Ende 1981 in Polen sogar das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Aber noch zuvor, am 13. Mai 1981, einem Fatima-Tag also, kam es auf dem Petersplatz in Rom zu einem Attentat auf den Papst. Der Täter, das ist bekannt, war ein 23-jähriger Türke. Aber viele vermuteten schon damals, der sowjetische Geheimdienst KGB stecke dahinter. Weiß man heute mehr über die Hintergründe?
Es spricht viel dafür, dass in der Tat eventuell auch über den Umweg, über den bulgarischen Geheimdienst Ali Aksa vom KGB-Leuten beauftragt worden war. Das war ja auch schön unauffällig, man nimmt eben keinen Russen oder keinen Bulgaren, man nimmt einen Türken, damit die Blickrichtung eher auf die Islamisten gerichtet wird. Aber Ali Aksa war nie ein fanatischer Moslem, er stand eher türkischen nationalistischen Bestrebungen nahe. Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall, Johannes Paul II. Hat auf die Frage, wer denn dahinter stehen könnte, geantwortet, ihm wäre es vollkommen egal, wer dahinter steht, ist der Teufel. Und der Teufel, der kämpft eben mit verschiedenen Legionen und verschiedenen Waffen und Strategien, aber dahinter steckt der Teufel. Und wie gesagt, vieles spricht dafür, auch Dokumente sprechen dafür. Man hat natürlich nach einer Strategie gesucht, wie man ihn loswerden wollte, und so hätte man ihn schnell loswerden können, weil klar war schon nach dem ersten Triumphzug in Polen, dass dort eine Lawine ausgelöst wird, die man irgendwann nicht mehr stoppen konnte und die man dann auch mit dem Kriegsrecht nicht mehr stoppen konnte und die dann irgendwann die Regime überrollte. Man musste irgendwie darauf reagieren. Johannes Paul II. Hat gesagt, dahinter steckt auf jeden Fall der Teufel, aber hinter seiner Rettung steckt etwas anderes. Dahinter steckt eine Mano Materna, eine mütterliche Hand. Es war ausgerechnet am Fatima-Tag, ausgerechnet gegen 17.19 Uhr, also umgekehrt die Jahreszahl von Fatima, an der das Attentat geschah. Und nach menschlichem Ermessen, er hätte tot sein müssen, als er Ali Aksa in seiner Gefängniszelle aufsuchte, da war der Türke völlig verblüfft nach den Aussagen vom Papstsekretär, heute Kardinal Stanislaus Dziewicz, hat gesagt, wie kann es sein, wie können Sie noch leben? Ich verstehe mein Handwerk als Killer, ich weiß, worauf ich gezielt habe, wie können Sie noch leben? Nach Aussagen der Ärzte haben wirklich nur Millimeter gefehlt, ist irgendwo die Kugel im Körper ja irgendwo gegengekommen und falsch geleitet worden oder richtig geleitet worden, dass er eben dann wirklich so knapp, sein Sekretär, der heutige Kardinal Dziewicz, hat ihm noch die letzte Ölung gespendet, die Sterbesakramente gespendet, so knapp, dass er überlebte, dass er das Attentat überlebte. Nur danach war ihm klar, was seine Aufgabe war. Danach war er nicht mehr zu stoppen. Danach war er quasi ein Mörderer geworden, der dann doch überlebte. Und er hat im Krankenbett, nachdem er begriffen hat, es war der Fatima-Tag, an dem es geschah, hat er noch im Krankenhaus sich vom damaligen Präfekten der Glaubenslehre-Kongregation die Dokumente von Fatima, auch das dritte Geheimnis von Fatima, geben lassen. Und dann hat er erkannt, wo seine Sendung liegt. Er hat sich selber erkannt in der Vision der Kinder von einem Papst, der vorangeht, mit einer Prozession vorangeht, durch eine zerstörte Stadt, durch viele Leichen, eine Stadt, die für die Welt im 20. Jahrhundert auf jeden Fall nach der von ihm akzeptierten Deutung steht. Und dem Attentat, das er da eben durch die Hilfe Mariens misslang. Und dann hat er nachgefragt, hat er Schwester Lucia, die ja noch lebte, Schwester Lucia, die Überlebende von den drei Seherkindern von Fatima, fragen lassen, was kann man denn tun, was erwartet denn Maria? Und die Botschaft von Fatima, die man heute wirklich bewerten kann, als das entscheidende Eingreifen Gottes in die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, in die Weltgeschichte, in die jüngere Geschichte überhaupt, die zweite Botschaft von Fatima, das zweite Geheimnis von Fatima, sagte ja sowohl den Aufstieg wie den Fall des Kommunismus voraus. Die Botschaft besagte, wenn die Menschen nun nicht sofort Buße tun, dann wird ein neuer Krieg ausbrechen, dann wird Russland seine Irrtümer an der Welt verbreiten, dann werden ganze Staaten vernichtet werden, wird der Heilige Vater viel leiden, aber am Ende wird der Papst die Welt meinem unbefleckten Herzen weihen, dann wird sich Russland bekehren und der Welt eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Dann hat er gefragt, was ist denn gemeint mit dieser Weihe? Dann hat Schwester Lucia gesagt, ja, die Gottesmutter hat auch in einer späteren Vision mir genau erklärt, was sie wünscht. Sie wünscht, dass der Papst im Einklang mit den Bischöfen Russland meinem unbefleckten Herzen weiht. Und das hat er dann in der Tat 1984 gemacht. Er hat dann die Statue von Fatima, das Gnadenbild von Fatima, in dessen Krone er die Kugel, die aus seinem Körper von den Ärzten entfernt worden war, hat einfügen lassen, hat er dieses Gnadenbild von Fatima nach Rom geholt und gemeinsam mit vielen, vielen Bischöfen aus aller Welt sowohl die Welt wie auch die Länder, deren Weihe die Gottesmutter besonders erwartet und die dieser Weihe und ihren Schutz benötigen. Es war eine verklausulierte Formulierung. Damit war natürlich, das wussten alle, Russland gemeint, was er dann auch zumindest in Gedanken eingefügt hat. Und diese Weltweihe, nachdem die durchgeführt worden war, hat der Nunzius in Portugal Schwester Lucia aufgesucht und hat gefragt, war nun die Weihe, wie sie vonstatten ging, gültig? Und Lucia hat gesagt, ja, sie war gültig und nun bleibt abzuwarten, was geschehen wird. Aber sie hat damals schon gesagt, ich bin gewiss, die Gottesmutter wird ihr Versprechen halten. Und das ist geschehen. Innerhalb von einem Jahr kam Gorbatschow an die Macht. Innerhalb von einem Jahr begann Perestroika und Glasnost. Innerhalb von 7 Jahren war die Sowjetunion Geschichte. Innerhalb von 7 Jahren fielen die kommunistischen Regime, angefangen in Polen und dann wie ein Mikado rundherum, in den Ländern rundherum, am Ende auch die Sowjetunion. Und was wir dann erlebt haben, ist vielleicht das größte Wunder des 20. Jahrhunderts, das größte Wunder unserer Zeit, wie in der Tat Russland sich bekehrt hat, wie in der Tat die russisch-orthodoxe Kirche quasi wie Phönix aus der Asche neu erstand und wir heute ein Land haben, in dem 80% der Bevölkerung, davon träumen wir hier in Deutschland, in dem 80% der Bevölkerung sich zum orthodoxen Christentum bekennen. Ein Land, in dem christliche Werte wieder geschätzt werden, wo man dachte, es wäre alles zerstört und auf einmal blüht diese Kirche wieder auf. Also man sieht wirklich, wie alles Hand in Hand ging, wie die göttliche Vorsehung gewirkt hat, wie die Wahl des polnischen Papstes, wie das Attentat, was im Endeffekt ein Versuch ja, der Gegenseite war, den Papst zum Schweigen zu bringen und diese Entwicklung, diese Lawine noch einmal zu stoppen. Und dann wurde sie doch nicht gestoppt. Und da muss man auch sagen, wie auch die Kirchen in Osteuropa nie wirklich alleine gelassen wurden, auch gerade dank Kirche in Not. Sie haben ja wirklich die Menschen an der Hand genommen, diese unterdrückten Kirchen begleitet, ihnen Hilfe jeder Art und Weise zukommen lassen und dann mit Hilfe von oben praktisch dieses wunderbare Ergebnis, diese Wiedererweckung des Glaubens in Osteuropa, das größte Wunder unserer Zeit, an das kein Mensch vorher geglaubt hätte, und doch ist es möglich geworden.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem zweiten Teil eines Interviews mit dem Historiker Michael Hesemann über den seligen Papst Johannes Paul II. Dieser Papst hatte eine große Auswirkung, natürlich nicht nur in Europa, er hat ja auch viele weitere Länder besucht, und dazu zählten auch Länder, wo die Ausgangslage sehr schwierig war, wo er auch nicht immer willkommen war, weil er da sozusagen sich auf vermintem Gelände befand. Und das war teilweise in Südamerika der Fall. Das ist ja die Heimat der Befreiungstheologie, wo man halt auch der Kirche oft vorgeworfen hat oder es noch tut, eine Kirche der Mächtigen zu sein. Und dadurch bekam auch das am Anfang durchweg positive Bild des polnischen Papstes erste Risse. Die Bilder gingen ja um die Welt, als der Papst bei seinem Besuch 1983 in Nicaragua vor laufender Kamera seinen Zeigefinger drohend über dem vor ihm knienden Ernesto Cardenal schüttelte. Und solche Bilder wurden fortan auch gegen ihn verwendet. Mit einem Male war er nicht mehr der Papst, der um die Welt reiste, der überall beliebt war. Er galt auf einmal als starrsinnig, als konservativ, der sich auch neuen Ideen in der Kirche verschloss. War das eigentlich geplant, und wer war verantwortlich für diese medialen Salven, die nun auf ihn abgefeuert wurden?
Nun, ein Papst, der nicht von den liberalen Medien angegriffen wird, der macht auf Dauer irgendwas falsch. Wir sehen es ja am Anfang projizieren dann noch, wir sehen es hier beim neuen Pontifikat, am Anfang projizieren noch alle ihre Erwartungen auf den neuen, und wenn man dann entdeckt, hoppla, der Papst ist ja doch katholisch, der neue Papst auch, dann wird auf einmal ganz schnell aus dem Hosianna ein kreuzigt ihn, und das hat natürlich Johannes Paul II. Auch erlebt. Es gibt ja zwei Strömungen in der Befreiungstheologie. Es gibt eine Befreiungstheologie, die sich wirklich auf der Grundlage des Evangeliums um soziale Gerechtigkeit bemüht. Aber es gab eben auch bei den Befreiungstheologen schon sehr früh eine Strömung, die eher eine marxistische Gesellschaft dann anstrebt und die zu stark in gesellschaftliche und politische Utopien hineingreift und dabei den Glauben und auch die Aufgabe von Theologie, der Glaubensverkündigung, eher in den Hintergrund stellt und die dann, ich will mal sagen, eher so ein Bild von Che Guevara in Sutane propagiert. Und das wollte er eben nicht. Er hat gesehen, welche Gefahren von der kommunistischen, von der marxistischen Ideologie ausgehen, gerade in seiner polnischen Heimat. Und er wollte verhindern, dass eben auf der einen Seite Osteuropa vom Marxismus befreit wird, während der Marxismus eine neue Heimat dann in Südamerika findet. Da war er für eine starke Trennung und für eine Entpolitisierung der Befreiungstheologie, vor allen Dingen einer Entmarxistisierung der Befreiungstheologie.
Besonders hart und teilweise auch verletzend wurde er häufig aus Deutschland kritisiert, in den Medien, aber auch von hohen Kirchenkreisen. Und das, muss man sagen, in einem Ton und in einer Art und Weise, die man sonst allein schon aus historischen Gründen wohl niemals gegenüber einem Ausländer anzuschlagen pflegt. Woher rührte eigentlich diese Abneigung?
Da muss man in der Tat sagen, dass der Umgang der deutschen Kirche, der deutschen Katholiken mit Papst Johannes Paul II. Nicht gerade ein Ruhmesblatt war. Von Ausnahmen, wirklich beachtenswerten Ausnahmen, einmal abgesehen. Aber es gab doch immer wieder eine Tendenz, Rom herabzuwürdigen, zu ignorieren. Man hat dann eben doch das eigene gemacht und hat sich wenig darum gekümmert, was vorgegeben wurde, die Tendenzen ja zu einer deutschen Nationalkirche beinahe schon haben sich damals sehr deutlich herausgearbeitet und das war bedauerlich. Man hat also wirklich dieses Potenzial, was das polnische Pontifikat auch gerade für die Versöhnung Europas und für die Versöhnung von Deutschen und Polen geboten hat, meiner Meinung nach nicht genügend gewürdigt. Man hat oft genug den polnischen Papst eben falsch dargestellt oder ja im Regen stehen lassen. Ein wirklich trauriger Moment war der letzte Papstbesuch in Deutschland, auch in Berlin, wo also auf dem Papst, was nirgendwo in der Welt je geschehen war, sogar mit faulen Eiern geworfen wurde. Da hätte man sich schämen müssen. Da hätte ein Aufschrei der Empörung durch das Land gehen müssen. Allein schon aufgrund der Herkunft, allein schon, dass wir hier den größten Sohn und einen Repräsentanten des polnischen Volkes haben, das ja so sehr unter uns Deutschen zu leiden hat, und ein Mann, dessen eigene Biografie ja auch beinhaltete, dass er Zwangsarbeiter der Deutschen war, dass er in den Untergrund gehen musste, im Untergrundseminar Theologie studieren musste, weil Polen eben von Deutschen besetzt war, und der nun nach Deutschland kam und die Hand zur Versöhnung entgegenstreckte, und wir haben uns umgedreht und diese Hand abgeschlagen. Wie gesagt, kein Ruhmesblatt unserer Geschichte, das muss man ganz offen sagen.
Sie haben es eben schon angesprochen, seine Haltung gegenüber der vorherrschenden Kultur des Todes war ein zentraler Aspekt seines Pontifikates. Und in diesem Zusammenhang muss man ja auch die Diktatur des Relativismus sehen, die dann auch ein zentrales Thema bei Benedikt dem 16. war. Sie haben sich ja da ergänzt und ja auch schon zusammengearbeitet, als Kardinal Ratzinger noch Präfekt der Glaubenskongregation war. Warum waren gerade diesen beiden Aspekte so zentral in dieser Zeit, oder sind es noch?
Nun, wir haben ja den polnischen Papst applaudiert, als er den Kommunismus überwand und kritisierte. Wir haben ihn natürlich auch applaudiert, als er sich vom Nationalsozialismus distanzierte und vom Golgotha des 20. Jahrhunderts sprach. Aber in dem Moment, wo er unsere eigene Kultur in Frage stellt, indem er unsere hedonistische Kultur als Kultur des Todes bezeichnete, da stiegen wir alle auf die Barrikaden. Also Kritik teilen konnte man mit ihm, aber Kritik einstecken eben nicht. Natürlich fiel sein Pontifikat in eine Phase, in der in Deutschland und in anderen westlichen Ländern eben gerade zum Beispiel die Abtreibung legalisiert wurde, wo eine starke öffentliche Debatte stattgefunden hat, wie weit denn ein Leben geschützt werden kann und wann menschliches Leben beginnt. Und da gingen ja auch einige deutsche Bischöfe Sonderwege, und das wurde ja auch dieser Schein, diese Regelung, die wir in Deutschland haben, dass eben eine Abtreibung nach einer Beratung erlaubt war, wurde der Beratungsschein quasi als Persilschein ausgegeben. Und da hat er irgendwann die Situation in Deutschland realisiert und gesagt, was seid ihr für Heuchler? Offiziell lehnt ihr die Abtreibung ab, aber ihr kirchliche Beratungsstellen stellen die Scheine aus, mit denen dann eine Frau doch zum Arzt gehen kann und eine Abtreibung durchführen lassen kann. Aus dem System müssen wir aussteigen. Und da gab es eine Welle der Empörung, auch leider auch von deutschen Bischöfen, obwohl der Papst einfach nur konsequent war und gesagt hat, wir können doch nicht offiziell etwas verurteilen und inoffiziell quasi die Passivscheine dafür ausstellen. Das geht doch nicht. Ich denke, da ist er auch ganz stark geprägt von der Jugenderfahrung, der Begegnung mit dem menschen- und lebensverachtenden Nationalsozialismus und dann auch mit der kommunistischen Ideologie, in der das menschliche Leben, auch das ungeborene Leben, ja fast schon genauso wenig galt, wo der Mensch eben reduziert wurde zur Arbeitsmaschine in einem staatlichen Räderwerk. Und da hat er erkannt, dass ein Grundelement der christlichen Botschaft der Respekt vor allem menschlichen Leben, die Gottebenbildlichkeit allen menschlichen Lebens war, und hat sich den Lebensschutz wie kein anderer vor und nach ihm auf die Fahne gestellt. Er wurde zur Symbolfigur für den Lebensschutz, und und im Kampf gegen eine Kultur, in der eben das menschliche Leben nicht mehr so viel galt, in der Individualismus, die freie Entfaltung des Individuums, Egoismus, Diskussionen bestimmt haben, die Werte bestimmt haben, der höchste Wert die Selbstverwirklichung des Individuums war und eher eine Gegenkraft, eine mahnende Gegenkraft war, ein Symbol der Achtung für das Leben, der Papst, der für das menschliche Leben, auch für das ungeborene Leben, buchstäblich auf die Barrikaden ging. Natürlich wurde er zum Stein des Anstoßes, aber Petrus bedeutet ja der Fels und der Papst, der Nachfolger Petri. Und darum steht es einem Papst auch an, dass er mal zum Stein des Anstoßes wird.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Der selige Papst Johannes Paul II. Ist heute wieder unser Thema. Die Fragen beantwortet uns der Historiker und Buchautor Michael Hesemann. Ein Erbe des großen Polen sind mit Sicherheit auch die in den 80er Jahren ins Leben gerufenen Weltjugendtage, die ja auch nach seinem Ableben fortbestehen und immer mehr junge Menschen anziehen. Sie haben auch häufiger solche Weltjugendtage besucht. Was glauben Sie, warum kommen die Jugendlichen? Was suchen sie? Warum sind die Weltjugendtage so ein Erfolg?
Nun, vor allen Dingen suchen sie. Johannes Paul II. Gelang es mit den Weltjugendtagen, eine ganze Generation wieder in die Kirche zurückzuführen. Die Eltern dieser Jugendlichen, die auf den Weltjugendtagen waren, die suchten und pilgerten nach Indien, pilgerten nach Pune, wo sie Gemeinschaftserlebnisse gehabt haben, gemeinschaftlich gelebte Spiritualität. Und nun bot auf einmal die katholische Kirche, die den Eltern noch als hoffnungslos veraltet und mit dem Muff von 1000 Jahren nicht nur auf den Talaren, sondern auch auf den Paramenten galt, auf einmal bot die katholische Kirche eine junge Spiritualität, junge Wege zu Christus an. Und das kam an, das Angebot kam an, das Angebot wurde angenommen und viele, viele Jugendliche haben dort entscheidende Impulse für ihr Leben bekommen. Es ist einfach eine Arroganz und eine Verleumdung, wenn man sagt, das war eben nur Event-Erlebnis und das war ein Pop-Event, wie der Besuch eines Popstars. Und man hat ja Johannes Paul II. Auch den Pop-Star genannt, also Popstar, aber mit dem E dazwischen. Da hat man doch die Ernsthaftigkeit, mit der die meisten Teilnehmer die Weltjugendtage aufgenommen haben und dann nach Hause gekommen sind und sich Initiativen angeschlossen haben, jungen Bewegungen angeschlossen haben, die hat man verkannt. Es war der große Fehler, dass viele diese jungen Menschen einfach nicht ernst genommen haben. Heute sieht man, wie fruchtbar diese Bestrebung war. Und wenn man heute in Kirchen geht, dann fällt einem auf, da sind auf der einen Seite die ganz alten Menschen und auf der anderen Seite die ganz jungen Menschen. Und dazwischen klafft eben eine Lücke. Dazwischen fehlt etwas. Die Generation, wie gesagt, unserer Eltern. Und das ist doch ein großes Verdienst von Johannes Paul II., dass eben nicht etwa die Entwicklung fortgeführt wurde, sondern er eine Gegenbewegung geschaffen hat, dass zwar die eine Generation nicht mehr zu retten war, aber die junge Generation eben doch wieder den Glauben für sich entdeckt hat. Und natürlich spielte auch das Charisma dieses Menschen, der liebevolle Großvater einer ganzen Generation wurde, eine Rolle, aber es war auch diese geniale Strategie. Und wenn man überlegt, diese Strategie wurde hier nicht geplant. Die hat eine Eigendynamik entwickelt, wo man sagen kann, da hat offenbar auch der Heilige Geist wieder eine Rolle gespielt. Da ist etwas in Bewegung gesetzt worden und hat sich zum positiven Schneeball entwickelt, dass heute die Weltjugendtage gar nicht mehr wegzudenken sind. Ich kann Ihnen sagen, dass er nicht mehr zum Weltjugendtag in Rio hätte fahren können, war vielleicht einer der Hauptgründe für den Amtsverzicht von Papst Benedikt. So hat es mir sein Bruder auf jeden Fall erzählt, dass heute schon die Verpflichtung quasi für einen Papst besteht, dass er eben alle 2-3 Jahre mit den jungen Menschen gemeinsam den Glauben erlebt und erlebbar macht. Was ist wichtiger als die Jugend? Was garantiert mehr die Fortentwicklung der Kirche in die Zukunft als eben die Jugendarbeit? Muss man sagen, man kann diese Initiative, die dort entstand, gar nicht überbewerten. Es war eines der größten Geschenke von Johannes Paul II. An seine Kirche.
Fast ebenso beeindruckend wie das Lebenswerk dieses Mannes war sein Tod, an dem Millionen Menschen Anteil nahmen, an den Fernsehschirmen, aber auch dadurch, dass sie bereits vor seinem Tod nach Rom pilgerten, um von ihm Abschied zu nehmen. Ja. Was war denn für Sie die zentrale Botschaft dieses Sterbens und wie haben Sie als Zeitzeuge, der Sie damals auch diese Tage in Rom erlebt haben, das Ganze mitempfunden?
Es war ungeheuer, unglaublich beeindruckend in vielerlei Hinsicht. Einmal war es seine letzte Botschaft an die Welt. Der Papst, der für das Leben gekämpft hat, für die Kultur des Lebens gekämpft hat, diese Kultur des Lebens wie kein anderer verkörperte, hat noch einmal uns alle aufgerufen, Memento Mori. Denkt an den Tod, denkt an den eigenen Tod, denkt aber vor allen Dingen an die Sterbenden, an die Leidenden eurer Familien, eurer Gesellschaft. Wir heute sind in einer Gesellschaft, die Sterbende, Alte, Kranke wegsperrt, wegschließt in Pflegeheimen, in Altersheimen, in Krankenhäusern, nur nicht damit in Berührung kommen, dass die schöne Illusion der lachenden jungen Fernsehgesichter unserer Konsumgesellschaft nur nicht zerstört wird und wir nur nicht aufgerüttelt werden aus unserer Spaßgesellschaft, damit wir nur nicht erkennen, dass es auch andere Werte gibt, die wir nicht im Supermarkt oder im Kaufhaus kaufen können. Ewige Werte, Werte, die über das Leben hinausgehen. Er hat sein Sterben öffentlich zelebriert, wie er sein Kranksein öffentlich zelebriert hat. Und es war tief beeindruckend, wie eine ganze Generation, die ihm so viel zu verdanken hat, nach Rom strömte, um diesen Dank noch einmal Ausdruck zu verleihen. Und damit begann eine bis heute nicht endende. Es werden nun wieder Millionen nach Rom kommen zur Heiligsprechung von Johannes Paul II. Eine Dankprozession einer Generation, die ihm das Wertvollste zu verdanken hat, was ein Mensch einem Menschen schenken kann, nämlich den Glauben. Eine Generation, die er für den Glauben begeistert hat, der er so unendlich viel geschenkt hat, für die er sich aufgeopfert hat. Und man merkte, wie die Menschen vor seinem Fenster kampierten, beteten, die Nacht hindurch beteten, Zehntausende junger Menschen, die alles gegeben haben, weil sie gespürt haben, auch er hat ihnen alles gegeben. Und dann dieser stumme Segen, wo er noch einmal alle Kräfte zusammengenommen hat, die Stimme hat schon lange versagt, aber er hat noch einmal gesegnet und auch damit hat er gesagt, auch der Älteste, der Krankeste, der Sterbende kann noch etwas geben und hat einen Appell an uns gerichtet, dass wir die Sterbenden, die Kranken, die Leidenden wieder in unsere Mitte holen und nicht wegschließen, nicht wegsperren. Und dann haben die Menschen, als er verstorben war, 14, 15 Stunden lang in der Schlange gestanden, um ein paar Sekunden lang an seinem aufgebahrten Leichnam vorbei zu defilieren, wenn das kein Danke, keine Danksagung einer Generation war, wenn das keine Bekundung war von Millionen, deren Leben er verändert, bereichert, den Glauben geschenkt hat, was war es dann? Nein, dieser Mann hat wirklich nicht nur die Kirche verändert, wie kein anderer, hat eine Generation verändert, wie kein anderer. Er war der Mann der Vorsehung, der die Kirche in das dritte Jahrtausend geführt hat und die Flamme des Glaubens neu entfacht hat in unser aller Herzen, in den Herzen einer ganzen Generation. Wer weiß, wie es weitergegangen wäre ohne diesen großen Mann, diesen Leuchtturm des Glaubens aus Polen, dieses Geschenk der polnischen Kirche an die Welt. Wir können wirklich dankbar sein, dass wir einen so großen Papst gehabt haben, dass wir ihn erleben durften, dass wir in der Generation Johannes Paul II. Gelebt haben, aufgewachsen sind, den Glauben erfahren durften.
Der Heilige Vater war in früheren Generationen immer ein abwesender Heiliger Vater, der sich an seine Gläubigen zumeist nur in Papierform wenden konnte. Johannes Paul II. War vielleicht der erste Papst des Medienzeitalters. Er war gewissermaßen omnipräsent durch seine vielen Reisen, durch seine Auftritte auch in den Medien. Ich glaube, man hat mal herausgefunden, dass er der meist fotografierte Mensch der Weltgeschichte war. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Papstamt als solches und auch seine Bedeutung innerhalb der Weltgemeinschaft durch die Zeit unter Johannes Paul II. Geändert?
Er hat das Papstamt nachhaltig verändert, indem er das Papstamt und damit auch die Kirche globalisiert hat. Vorher pilgerte man nach Rom, wenn man es sich denn leisten konnte, und hat dann gehofft, dass man mal für ein paar Sekunden irgendwo in weiter Ferne den Papst sah oder vielleicht auch das Privileg hatte, an einer Papstmesse im Petersdom teilzunehmen. Der Papst war teilweise ein Gefangener des Vatikans. Und dann kam dieser Papst, der zu den Menschen hinging, was natürlich schon mal ein Akt der Gerechtigkeit war, weil wie viele Menschen können sich einfach im ganzen Leben die Pilgerreise nach Rom nicht leisten und hatten dann die Möglichkeit, auf großen öffentlichen Flächen mit Millionen von anderen Gläubigen mit dem Papst die Heilige Messe zu feiern. Das hat den Glauben einfach zu den Menschen gebracht. Und wenn wir heute einen argentinischen Papst haben, dann auch nur, weil eben der Glauben globalisiert wurde und die Kirche globalisiert wurde und es eben nicht nur der Bischof von Rom war, sondern der Papst zum Hirten, zum Pfarrer, zum Pastor der Welt wurde, der die Kirche zu den Menschen brachte, der nicht mehr erwartete, dass die Menschen zur Kirche kamen, sondern die Kirche zu den Menschen brachte. Und das ist die entscheidende Wende gewesen, der auch ein Apostolat der Bilder, der Gesten geführt hat. Die Menschen strömten ja zu Johannes Paul II., weil sie ihn sehen wollten. Sie strömten dann zu Benedikt, weil sie Benedikt hören wollten. Und sie strömen heute zu Franziskus, weil sie sich von ihm berühren lassen wollen. Aber auch deshalb, man kann auch allgemein wirklich von einem gelungenen Dreierpontifikat sprechen, in dessen Tradition wunderbar auch der neue Papst steht, der in sich sehr viele Elemente, sehr viele Stärken vom Papst Johannes Paul II. Vereinigt. Auf der großartigen und wichtigen theologischen Grundlage vom Papst Benedikt. Und man muss auch hier beachten, wie genial Johannes Paul II. Auch darin war, dass er seine eigenen Stärken und Schwächen richtig erkannte. Und seine Schwäche war, er war kein großer Theologe. Das hat er auch nie behauptet. Und darum hat er den größten Theologen nach Rom geholt, der das theologische Fundament für sein Pontifikat gelegt hat und danach nochmal sauber ausformulieren konnte als Papst Benedikt, der große Josef Ratzinger. Und wie gesagt, nun ein Papst aus Südamerika, der diese Globalisierung noch mehr fortführt, indem es nicht nur ein Europäer, sondern ein Südamerikaner sein sollte, einer aus dessen Heimat 40% der Katholiken stammen, wenn man den südamerikanischen Kontinent wertet. Also das hat auch die Kirchengeschichte praktisch umgeschrieben, das Papsttum neu definiert.
Das war Weltkirche aktuell. Über Papst Johannes Paul II. Haben wir heute wieder gesprochen mit dem Historiker Michael Hesemann. Sie können dieses Gespräch bei Interesse übrigens in der Mediathek von Kirche in Not in voller Länge noch einmal hören, und zwar im Internet unter www.kirche-in-not.de. katholisch.tv. Nach dem ersten Teil unseres Gesprächs haben wir drei Bücher, Johannes Paul II., Erbe und Charisma, unseres Gesprächspartners verlost. Die Preise gingen nach Bruckmühl, Memmingen und München. Alle anderen Teilnehmer haben einen Trostpreis erhalten. Sie sehen also, das Mitmachen lohnt sich fast immer. Für alle, die das Buch kaufen möchten, es ist beim St. Ulrich Verlag erschienen und kostet 16,95 Euro. Noch einmal der Titel: Johannes Paul II., Erbe und Charisma von Michael Hesemann. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen allen noch einen frohen und gesegneten Tag. Ade, Servus und Tschüss, sagt Ihr Volker Niggewöhner.